Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, dein Podcast für moderne Zusammenarbeit. Hier ist wieder der Florian und heute geht es natürlich wieder um Arbeitskulturen, um Technik, um Leadership-Themen. Wobei, heute gehen wir eher in die Arbeitskultur rein und gar nicht so viel auf die Technik oder auf Leadership-Themen rein. Wir sprechen heute über das, was wir schon eigentlich sehr, sehr lange machen, aber gefühlt so ein bisschen verlernt haben, beziehungsweise es irgendwie gerade so ein bisschen negativ belastet ist. Warum das so ist oder ob das nur meine Wahrnehmung ist, das werden wir heute herausfinden. Wir sprechen heute über das Thema Agilität. Und da kann ich mir natürlich keinen besseren holen als den Stefan von IT Agile, der das schon so viele Jahre macht und ich glaube hier gerade in Deutschland eine absolute Koryphäe ist. Gefühlt war jeder schon mal irgendwie bei ihm vor Ort in Hamburg oder irgendwo anders in Deutschland eine Schulung gemacht. Ich habe auch schon mal eine PO-Schulung bei ihm gemacht. Die war super und ja, es gibt auf jeden Fall keinen besseren, um über das Thema Agilität zu sprechen, wo wir da gerade stehen, was man da machen kann. Wo es die Reise auch noch hingeht, aber bevor ich da zu viel einsteige, hey Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Florian, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe ja schon angeteasert, die meisten kennen dich wahrscheinlich schon, aber trotzdem für die, die es noch nicht tun, stell dich doch einmal kurz unseren ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, Stefan Ruck, hattest du bereits gesagt, ich bin schon 1999 auf agile Entwicklung gestoßen. Damals war das unter diesem Begriff noch nicht bekannt, sondern wir haben uns primär mit Extreme Programming beschäftigt. Ich habe also einen technischen Hintergrund und wir waren damals von diesen XP-Ideen total angefixt. Und dann kam so eins zum anderen. Ich habe erst als Freelancer damit gearbeitet, dann erst eine Firma mitgegründet, die das auch im Portfolio hatte, dann eine zweite, die das nur noch im Portfolio hatte, nämlich IT Agile. Wir haben letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und bin dann im Laufe dieser inzwischen dann 25 Jahre oder etwas über 25 Jahre Beschäftigung mit agiler Entwicklung durch so alle möglichen Rollen durchgeschlittert. Ja, ich habe als Entwickler lange in agilen Teams gearbeitet, auch als Scrum Master, Product Owner. Und zuletzt fanden unsere Kunden das besser, wenn ich nicht mehr für sie programmiere. Ich hoffe, es spricht mehr für meine Beratungs- als gegen meine Programmierfähigkeiten. Und habe dann eine Reihe größerer agiler Transformationen mit mehreren hundert bis mehreren tausend Leuten begleitet. Und habe jetzt fokussiere mich auf Themen wie Product Ownership, Leadership und Transformation im weitesten Sinne.
Also auch ein bisschen verändert. Wie viel sich die Agilität in dem Zeitraum verändert hat, werden wir gleich nochmal ein bisschen hinterfragen bei dir. Trotzdem würde ich erstmal die Standardfrage, wie allen Gästen hier im Podcast, was gibt dir denn Energie bei der Arbeit? Hast du gesagt, schon ein 20-jähriges Jubiläum. Was gibt dir Energie, weiterzumachen?
Also persönlich finde ich cool, wenn ich Wirkung bemerke von dem, was ich tue. Also mir ist, du hast ja gesagt, ich gebe auch viele Schulungen und mir ist immer wichtiger, dass die Teilnehmenden hinterher durch das, was sie in der Schulung gelernt haben, tatsächlich ihre Arbeitswelt verbessern können. Und eigentlich ist nur sekundär interessant, wie geil sie die Schulung fanden. So, wie geil sie die Schulung fanden, kann ich halt leichter messen, deswegen tue ich das natürlich auch. Und ich hoffe auch, dass das ein Indikator ist dafür, wie viel es bewirkt. Aber primär geht es um die Wirkung. So, und da ist halt noch ganz, ganz viel zu tun, also das, zu unserem Ziel, eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Da haben wir, glaube ich, deutliche Fortschritte gemacht, aber es ist weit von dem entfernt, was möglich ist.
Das stimmt, ja. Die Reise von dem Thema Agilität, das hast du schon so viele Jahre ja auch hinter dich gebracht. Du hast gesagt, das war irgendwie so mit XP angefangen, also so Pair-Programming vor allem auch viel. Das ist ja heutzutage entweder sehr, sehr etabliert in den Organisationen, gerade wenn es um sehr programmierlastige Themen geht, dass man zumindest so im Vier-Augen-Prinzip programmiert, sehr häufig. Das Thema Scrum ist auch sehr etabliert in vielen Entwicklungsteams vor allem sehr Standard oder zumindest Kanban zu machen. Das ist einfach mal eine steile These, wenn man mit Entwicklerteams zu tun hat, dann hört man immer, dass die irgendwas mit Agilität auf jeden Fall tun oder sich zumindest einzelne Elemente dort rausziehen, weil es ihnen im Alltag hilft. Klammer auf, es gibt bestimmt noch einige in vielen Branchen, die das nicht tun, Klammer zu. Aber wo stehen wir denn bei dem Thema Agilität? Es gab vor ein paar Jahren so diese Reise, dass vor allem auch die Business-Teams sehr, sehr stark darauf aufgesprungen sind, ganze Organisationen darauf aufgesprungen sind und das Thema Agilität für sich ja, versucht haben zu entdecken, dass vor allem Scrum gerade so ein großes Hype-Thema war, dass dann auch plötzlich Marketing-Teams versucht haben, Scrum zu machen, manchmal mit sehr gutem Erfolg, manchmal mit etwas mäßigem Erfolg, je nachdem, wie gut es in ihren Alltag auch reingepasst hat, beziehungsweise wie gut sie es dann am Ende des Tages auch leben konnten. Wo stehen wir denn heute? Was ist denn passiert auf dieser ganzen Reise? Positiv, aber allerdings auch herausfordernd, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat.
Ich fange mal an mit früher, die guten alten Zeiten, Trademark. Ne? Damals war das regelmäßig so, dass die Mitglieder aus so einem agilen Team gesagt haben, ey, ich arbeite in dem geilsten Team der Welt. Und die Kunden der Teams haben gesagt, ich habe das geilste Team der Welt. Das war natürlich nicht jeden Tag so, aber im Schnitt war das schon so. Heute ist das, was wir im Wesentlichen wahrnehmen bei unseren Kunden, dass die Beteiligten sagen, es ist immerhin nicht mehr so schlimm wie früher. So, also da, da sind wir also noch Welten von dem entfernt, was wir vor 25 Jahren und auch noch vor 20 Jahren gesehen haben. Und ich glaube, dass, und natürlich gibt es so 1000 Stimmen, woran das liegt und wer daran schuld ist und so weiter und so fort. Und man hätte die Zertifizierung anders machen müssen und weiß der Satan was. Da ist sicherlich überall was dran. Meine These ist aber, dass es ein Stück unvermeidlich war. Weil das, was passiert ist, war ja, dass am Anfang wenige Unternehmen, und zwar eher experimentierfreudige und die, die unter extrem starkem Druck standen. So, das war am Anfang E-Commerce, dann Softwareproduktentwicklung, also die wirklich Softwareprodukte gebaut haben, die dann lizenziert wurden, und interessanterweise Medizingerätehersteller. Der Kreis war überschaubar und dafür hat dann die überschaubare Expertise, die ja am Markt vorhanden war, auch gereicht, um sich dann entweder Leute einzustellen oder externe Berater zu besorgen, die auch wirklich erlebt hatten, was das bedeutet, so zu arbeiten. Dadurch und durch die Erfolge, die diese Unternehmen damit hatten, bekam das ganze Thema viel mehr Sichtbarkeit und die Stimmung hat sich auch geändert. Am Anfang war das so, wenn ich Schulungen gegeben habe, habe ich im Wesentlichen 2 Tage mit den Leuten darüber diskutiert, warum das möglicherweise tatsächlich funktionieren könnte. Also weil die Haltung war, ey, das ist, ich weiß nicht, warum die in der Schulung waren, ne? Aber die Haltung war, das kann auf keinen Fall funktionieren, das ist totaler Quatsch. Und es hat sich irgendwann gedreht zu, erklär uns bitte, wie das funktionieren kann, weil man gesehen hat, dass es funktioniert und das Unternehmen damit sehr erfolgreich wurde. Das war in der Schulung ganz angenehm, aber es führt dann halt im Grunde zu einem exponentiellen Wachstum. Also der Demand an Expertise wird so hoch, dass der nicht mehr mit wirklich erfahrenen Leuten gedeckt werden kann. So, und dann passieren halt 2 Sachen. Es strömen ganz viele Leute in den Beratungsmarkt als Quereinsteiger, weil da Geld zu machen ist. Und das finde ich erstmal überhaupt nicht verwerflich. Aber natürlich haben die nicht 10 Jahre Erfahrung in dieser Branche. Und den Unternehmen bleibt auch nichts anderes übrig, als auf die zurückzugreifen, weil es von den anderen zu wenig gibt. Und dadurch findet eine Verwässerung statt. Und was wir heute sehen, ist halt, dass ja Leute in Kurse kommen, die, ich mache am Anfang immer so eine Aufstellung, wie lange die schon mit Scrum oder Agile arbeiten. Ne? Und da sind ganz wenige dabei, die das weniger als mehrere Jahre tun. Nur das, was die Unternehmen da tun, das hat halt mit Agile nicht so wahnsinnig viel zu tun und mit Scrum schon gar nicht. Aber das wissen die Leute, die Teilnehmenden nicht. Also sie glauben, das, was da im Unternehmen gemacht wird, ist Scrum, weil das da so verkauft wird. Und ich glaube, es ist ein Stück unvermeidbar, weil wir im Grunde bei Lean und auch bei objektorientierter Programmierung genau das Gleiche erlebt haben. Also das, was davon übrig geblieben ist, gibt ein paar Unternehmen, die das richtig, richtig gut machen und dadurch einen riesigen Wettbewerbsvorteil haben. In der Breite wird das aber irgendwie auf so einem Level von 1 von 10 möglichen Punkten oder so praktiziert. So, und dann kriegt es eben diesen Flavor von immerhin nicht mehr so schlimm wie früher.
Das klingt ziemlich traurig. Also haben wir es eigentlich verwässert? Ist Agilität ja ein Thema, was nicht 1:1 im Lexikon drinsteht, wo es eine mathematische Formel für gibt, wo ich sage, x mal x kommt genau das raus und ich habe es einfach nur irgendwie das x durch ein y ersetzt versehentlich und dann muss ich das eigentlich nur korrigieren. Sondern Agilität ist ja, hat ja auch viel mit einer Haltung zu tun. Es sind ja auch keine ganz klaren Prozesse deklariert, sondern häufig ja auch eher, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Einstellungen, wie man an Dinge herangeht. Und klar, da gibt es Interpretationsspielraum, wie ich diese Einstellung auf meiner Organisation auslege, was ja auch genauso gewollt ist, weil es gibt kein, ich mache das einmal und dann kann ich das auf alle Organisationen 1:1 übertragen. Es wäre sehr schädlich, es wäre dann die andere Richtung, das wäre dann in diese Richtung schädlich. Und wahrscheinlich gab es da einfach Leute, die Dinge einfach anders interpretiert haben, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht auch aus dieser alten Welt oder aus der anderen Welt gekommen sind und dann Dinge einfach nicht so stark adaptiert haben. Ich weiß auch noch, ich habe genau diese Zeit auch im Kopf vor ein paar Jahren, als man versucht hat, dann auch mal einen Scrum Master einzustellen mit Arbeitserfahrung. Die gab es am Markt irgendwie gar nicht. Also man musste sich eigentlich Quereinsteiger suchen und die selber ausbilden, weil ein Scrum Master mit 5, 6, 7 Jahren Berufserfahrung, das war so ein bisschen wie ein Einhorn finden. Das gab es halt sehr, sehr selten. Und wenn, waren die sehr teuer, wenn man so jemanden haben wollte. Und auch anständige Product Owner, die das schon ein paar Jahre gemacht haben und wirklich mal in einem Scrum-Team auch gearbeitet haben. Auch die gab es eher selten. Und wenn es die gab, dann haben die auch eher in den Branchen gearbeitet, wie du sagtest. Und dann eher auch für größere Organisationen, weil sie da in der Regel auch nicht so schlecht bezahlt wurden. Und dann auch nicht gerade in kleinere Organisationen dann freiwillig gewechselt sind unbedingt, die dann gerade erst am Anfang ihrer Reise stehen. Ist ja dann auch ein bisschen anstrengend für so einen Product Owner, wenn er da in so ein Team reinkommt, was so ein Pseudogramm dann macht und eben nicht so agil ist, wie es eigentlich nach außen gerne wäre. Die Frage ist, das kann man ja rein theoretisch korrigieren, wenn wir das wollten. Ich habe aber das Gefühl, dass wir dieses Predigen, was da jetzt gerade falsch läuft, so ein bisschen verloren haben, zumindest so in der Wahrnehmung nach außen. Woran scheitert es denn? Also es gibt ja super kluge Leute. Es gibt Leute, die das verstanden haben. Es gibt weiterhin sehr viele positive Beispiele. Warum, oder was heißt warum, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber warum schaffen wir es in der breiten Masse nicht, aus diesen positiven Beispielen die Leute, die das jetzt gerade falsch verstanden haben, so weit aufzuklären, dass wir das in die richtige Richtung lenken könnten? Hast du eine Theorie?
Ja, also meine These ist, man müsste zu viele Leute erreichen. Also das wäre eine gigantische Aufklärungskampagne, wo sich mindestens alle zusammenschließen müssten, die tatsächlich verstanden haben, worum es geht, und so eine konzertierte Aktion fahren. Und das sehe ich nicht, dass das im Moment passiert. Auch weil viele Beratungsunternehmen ja im Moment selbst mit dem Markt zu kämpfen haben. Und dass sie damit zu kämpfen haben, liegt eben auch daran, dass die Unternehmen ja glauben, sie haben agil implementiert. Und dann brauche ich natürlich auch keine agilen Berater mehr, die mir erklären, wie das geht. Also vielleicht braucht es irgendwie andere Begrifflichkeiten oder so, auch wenn am Ende vielleicht immer noch dasselbe dahinter steckt, wie das, womit wir vor 25 Jahren gestartet sind. Das ist im Moment meine These. Also wir müssen eigentlich back to the roots, aber agil ist nicht mehr das Label, unter dem das funktioniert.
Okay, also manchmal ein neuer Wein in alten Schläuchen, dieser typische Spruch, dass man das vielleicht dann machen muss. Aber lass uns vielleicht mal, wenn jetzt Leute zuhören, die agil arbeiten und auch merken, untergründig, da ist irgendetwas, was nicht funktioniert. Lass uns doch mal vielleicht so ein paar Merkmale, die du auch siehst, immer wieder in den Organisationen vielleicht mal benennen. So im Sinne von, wenn ich das jetzt höre und ich merke, das ist jetzt bei mir so, dann bin ich anscheinend einer dieser Fälle und sollte mir mal Gedanken machen, ob ich das vielleicht gerade richtig mache. Wo sind wir denn falsch abgebogen? Was läuft denn gerade in den Organisationen falsch? Vielleicht können wir mal so 1 bis 5 Merkmale oder so nennen, die du immer wieder feststellst, gerade wenn du dann auch reinkommst, wenn du geholt wirst und merkst, hey, mein Scrum ist kaputt oder meine Agilität funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das Werteversprechen hat nicht funktioniert. Was passiert in diesen Organisationen? Was sind typische Dinge, die du immer wieder feststellst?
Ich habe keine feste Liste, aber wir können uns vielleicht vom Einfachen zum Komplizierteren vorarbeiten. Punkt 1 ist, ich persönlich habe die Erfahrung und glaube, dass wir im Schnitt deutlich bessere Produkte kriegen, wenn die Teams die User Stories selber schreiben und nicht der Product Owner. Wenn jetzt irgendeiner der Zuhörer denkt, oh, das geht bei uns nicht, dann seid ihr falsch abgebogen. Nicht, wenn der Product Owner die User Stories schreibt, aber wenn wir Angst davor haben, etwas auszuprobieren, was bei anderen erfolgreich war. So, und wo man vielleicht auch rational versteht, dass es eine gute Idee sein könnte, sich dann aber trotzdem nicht traut. Also das, ne, also agil ist ja kein definierter Endpunkt, hast du ja selber gesagt. Ne? Das installiert man, dann ist man agil. Sondern es hat ja mit der kontinuierlichen Verbesserung zu tun. Und die kontinuierliche Verbesserung findet vor allem, oder die Magie findet vor allem an den Stellen statt, wo es sich gefährlich anfühlt. Ja, wenn ich jetzt von den Teams fordere, dass sie User Stories schreiben, habe ich möglicherweise mit Widerstand zu tun, weil die das nicht gewohnt sind. Und es birgt ein Risiko, weil die am Anfang möglicherweise nicht so gut sind wie ich als Product Owner. Dann ist so ein weiterer Punkt der Scrum Master oder Agile Master, wie auch immer man die nennen will. Das ist halt häufig so, dass die Scrum Master auf so einem Basislevel agieren. Ich differenziere im Kopf immer ganz gerne so vielleicht 4 bis 5 unterschiedliche, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, vielleicht Reife- oder Erfahrungsstufen. Also wenn jetzt ein Scrum Master, der in so einem Zertifizierungskurs war von 3 Tagen beispielsweise, von dem kann man erwarten, dass der in einem eingeschwungenen Scrum-Team den Status quo aufrechterhalten kann. Also dafür sorgt, dass es nicht degeneriert. Mehr aber nicht. Dann schon eine größere Herausforderung wäre, ein neues Scrum-Team zum Laufen zu kriegen. So, und eigentlich ist erst ab der Stufe danach sind wir in der Nähe von dem, was Scrum sich eigentlich vorstellt für den Scrum Master, nämlich Hindernisse zu benutzen, um die Organisation weiterzuentwickeln. Da hapert das halt häufig, weil viele Scrum Master dann primär Meetings moderieren und Workarounds finden für Hindernisse. Aber eigentlich war ja die Idee, Hindernisse nicht als Problem wahrzunehmen, sondern als Geschenk. Also hier offenbart sich gerade eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für das Unternehmen und die klemme ich mir jetzt als Scrum Master unter den Arm und sorge dafür, dass das Hindernis so beseitigt wird, dass die Organisation hinterher leistungsfähiger ist als vorher. Wenn man diesen Umgang mit Hindernissen hat, ist man auch noch, also noch nicht hat, dann ist man auch noch nicht da, wo man eigentlich hin will.
Ja, das sind mal 2 sehr wichtige Punkte. Also stelle ich auch regelmäßig fest, dass die Scrum Master häufig so automatisierte Aufgaben abarbeiten, also die Reviews organisieren, die Termine anlegen, gucken, dass die User-Stories im richtigen Konzept geschrieben werden, dass vielleicht das Board gepflegt wird und so weiter. Also so viel Pflege- und Hygienearbeit, was definitiv auch zugehört, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da sehr stark der Fokus drauf gelegt wird. Und alles, was so außerhalb des Teams passiert, also das, was du meinst mit Hindernissen, Herausforderungen, wenn es vor allem auch in Abstimmung zu anderen Teams, zu anderen Organisationseinheiten, vielleicht auch zum Kunden geht, weil da vielleicht was nicht gut läuft. Und da habe ich mal so ein bisschen das Gefühl, dass die Scrum Master auch innerhalb der Organisation so eine Barriere haben, die sie nicht durchdringen können. Entweder weil die Organisation einfach so gestrickt ist, dass dieses Scrum-Team abgeschottet ist und alles, was bei denen sozusagen als Herausforderung entsteht, sie gar nicht in die Organisation so reintragen können, um da eine Veränderung anzustoßen, was eigentlich zwingend notwendig wäre. Eigentlich müssten die Scrum Master viel mehr Veränderungen anstoßen können in einer Organisation. Häufig sind sie dazu aber gar nicht allein. Das sind häufig ganz andere Rollen in der Organisation, wenn es die überhaupt gibt, so in der Form, dass so grundlegende Veränderungen stattfinden. Und da fehlt es natürlich auch in Erfahrung, wie du schon sagtest. Also ein Scrum Master, 3 Tage Schulung, wie soll der denn, wenn er vielleicht gerade so Mitte 20 ist oder sie Mitte 20 ist, dort rauskommen und so stark in der Organisation auftreten mit so viel Erfahrung, der sagt, hey, ich habe jetzt hier eine Herausforderung erkannt, wir müssen der Organisation XY umkrempeln, damit das besser funktioniert, da sozusagen dann vielleicht auch auf die Suche gehen und ein bisschen Politik machen und sagen, hey, wenn wir das verändern würden, dann würden wir hier ein gutes Schritt vorankommen. Das ist ja auch nicht so einfach, da jetzt plötzlich so aus so einem Team herauszutreten und sowas dann voranzutreiben. Da fehlt es dann an Erfahrung natürlich, da fehlt es am Alignment in der Organisation und da fehlt es natürlich auch ganz klar an der Ausbildung. Das Thema Agilität ist kein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Es gibt die Zertifikate, die sehr helfen. Wie gesagt, ich habe ja auch die PO-Schulung bei euch gemacht. Aber das reicht natürlich nicht, um grundlegend Dinge komplett neu aufzubauen. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also ich würde, glaube ich, auch heute als PO nicht wirklich gut arbeiten, sondern ich bräuchte da auch noch mal ein bisschen Erfahrung, weil diese Schulung alleine nicht ausreicht, um Dinge bei Null aufzubauen.
Genau, und bei den Scrum Mastern haben wir nach wie vor aus meiner Sicht auch ein Thema durch das Wachstum. Also es wären gar nicht genug Leute verfügbar, um alle Teams mit Scrum Mastern auszustatten, die mindestens auf der Ebene agieren können, Hindernisse zu beseitigen, also um die Organisation weiterzuentwickeln.
Wie stehst du dazu? Muss es wirklich diese 1:1 Beziehung geben? Das ist ja auch mal so, merke ich zumindest in der Praxis, auch bei uns war das lange in der Diskussion, braucht ein Team einen Scrum Master oder ist es auch okay, dass ein Scrum Master 2 oder 3 oder sagen wir mal x Teams betreut?
Ich glaube, da sind wir bei einem weiteren Thema, woran man in Unternehmen erkennen kann, dass man vielleicht zu denen gehört, die das noch besser machen können. Wenn wir nach einer One-Size-Fits-All-Lösung suchen, dann gehören wir dazu. Dann können wir uns noch weiterentwickeln. Was in der Praxis viel zu selten gemacht wird, ist, dass man für die konkreten Fälle genau guckt, was brauchen wir denn hier als Organisation? Und dann Scrum Master passend dazu einsetzt. Also selbst wenn man jetzt sagen, also es gibt gute Gründe dafür, warum man sagen könnte, Ja, es würde sich total lohnen, einen guten Scrum Master pro Team zu haben. Also da hat mein der IT-Agile-Mitgründer Henning Wolf hatte immer so eine ganz einfache Rechnung, dass er sagt, wenn, nehmen wir an, du hast 5 Leute im Team und einen Scrum Master, nehmen wir an, die kosten ungefähr alle gleich viel, das heißt, dann macht der Scrum Master 20% der Kosten aus, der müsste nur einmal das Team 20% besser machen, hat bis zum Ende ausgesorgt, das ist relativ einfach. Also ein guter Scrum Master will sich immer rentieren. Das Problem ist, dass es nicht genug gibt. Und deswegen sollte man eigentlich gucken, was ist denn das, was wir für Team A an Erwartungen an den Scrum Master haben, was ist das für Team B, für Team C und so weiter oder auch für mehrere Teams gemeinsam, die ein Produkt entwickeln. Und dann die Leute, die man hat oder kriegen kann, eben entsprechend zuordnen. Also das wahrscheinlich braucht man ja nicht in jedem Team gerade Hyper-Productivity. So, für einige Teams ist das okay, dass der Status quo erhalten wird. Und dann ist das ja eine super Gelegenheit für Scrum Master, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, da mehr Erfahrung zu sammeln. Dann aber eben auch zu sagen, hier haben wir ein Team, da erwarten wir was ganz anderes, weil das Mission Critical ist oder Vorstandsattention hat. Und da setzen wir dann auch jemanden drauf, der alleine nur dieses Team betreut und der richtig viel Erfahrung hat. Und das tut er vielleicht auch nicht für immer, sondern vielleicht nur für jetzt die besonders heiße Zeit von 3 bis 6 Monaten.
Das heißt, ein Scrum Master kann durchaus auch ein bisschen agiler durch die Teams wandern, wenn das denn erforderlich ist.
Ja.
Okay, vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs zum Thema Scrum Master machen. Vielleicht kannst du noch mal so eine kleine Mini-Stellenbeschreibung auch machen. Was macht einen guten Scrum Master wirklich aus? Du hast jetzt schon so ein paar Punkte genannt, aber vielleicht noch mal so für die Praxis. Vielleicht können wir da auch noch mal so einen Mythos dann aufklären, wo ich mir in die Nase fassen kann. Ist das die Stellenbeschreibung für einen Scrum Master? Ist das die Rollenbeschreibung, die ich hier intern habe? Wenn wir jetzt schon merken, okay, derjenige moderiert eigentlich nur die Meetings, dann habe ich auf jeden Fall so einen Punkt mit, okay, Achtung, könnte eventuell nicht so gut sein, außer ich will den Status Quo vielleicht auch nur aufrechterhalten, dann ist es auch okay, aber die Frage, ob das dann unbedingt ein Scrum Master sein muss oder ob man dann nicht eher so einen Koordinator oder Moderator oder Moderatorin im Team eigentlich benötigt oder hat und eigentlich nicht einen Scrum Master braucht, das ist ja auch manchmal schwierig, dass man diese Rollen dann immer sehr schnell so betitelt nach dem agilen Konzept, obwohl es eigentlich auch was anderes sein könnte. Also wie sieht so eine typische Rollenbeschreibung aus? Was muss der Scrum Master alles für einen Wert schaffen?
Ja, ich tue mich ehrlich gesagt zunehmend auch schwer mit den Rollenbeschreibungen, weil die enthalten ja immer eine Aufgabenliste.
Die schlechten Rollenbeschreibungen, ja.
Ja, genau, also die ich gesehen habe. So, und Aufgabenlisten tendieren leider dazu, Verwaltungstätigkeit anzuziehen. Also wenn da drin steht, Meetings moderieren, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass ich diese Aufgabenliste abhaken kann und werde sehr viel Fokus auf Meeting moderieren haben. Und selbst wenn ich vielleicht die besten Intentionen habe, besteht die Gefahr, dass das, was wirklich relevant ist, hinten runterfällt. Ich habe jetzt in letzter Zeit stärker auf das Konzept Erwartungen gesetzt. Und das passt dann vielleicht nicht für eine Ausschreibung, um die Rolle zu besetzen, weil die Erwartungen sich schneller ändern. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, bei einem richtig guten Scrum Master müsste die Erwartung sein, dass er eine Situation herstellt, wo die Teammitglieder sagen, ich arbeite im geilsten Team der Welt und die Kunden des Teams sagen, ich habe das geilste Team der Welt.
Das ist jetzt sehr schwammig.
Naja, erstmal ist es, das ist super einfach messbar. Ich kann die Leute einfach fragen. Und dann würde ich im zweiten Punkt sagen, der Haupthebel dazu ist, Hindernisse zu beseitigen, um die Team-Performance langfristig oder nicht langfristig, kurzfristig und nachhaltig zu verbessern. Und der Rest ist für mich im Grunde alles Implementationsdetail. Und ja, ein junioriger Scrum Master wird damit überfordert sein, weil zu unklar ist, was man jetzt genau dafür tun muss. Aber ich habe ja gesprochen von einem erfahrenen, guten Scrum Master. Der sollte in der Lage sein, das auszufüllen. Und da finde ich ja am Ende auch nicht so wichtig. Also der Scrum Guide sieht ja vor, dass der Scrum Master dafür sorgt, dass Scrum implementiert wird. By the book. Das finde ich bei einem erfahrenen Scrum Master nicht so wichtig. Wenn er einen anderen Weg findet, so ein geiles Team herzustellen, ist ja alles gut.
Definitiv. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass das Thema so by the book so von manchen so explizit gelebt wird, zu sagen, du musst es genauso machen, wie es aufgeschrieben ist. Du musst 2-wöchige Sprints einhalten, du musst das machen, du musst jenes machen. Und da ist, glaube ich, auch bei vielen so ein gewisser Widerstand natürlich automatisch auch da, die sagen, ah, das passt nicht auf meine Realität. Und dann ist natürlich ein Fragezeichen, wie passe ich dieses by the book so an, dass es für meine Organisation dann auch passt und mir dann auch wirklich einen Mehrwert bietet. Und so Scrum-Bahn ist ja dann häufig so etwas, was dann rauskommt, dass man so aus Scrum und Kanban häufig die beiden Welten miteinander vermischt und dann sowas wie die Dailies aus dem Scrum dann sehr häufig nimmt, aber häufig dann eher so Kanban für den Abarbeitungsmodus nimmt, weil man eben nicht in so einer Produktentwicklungsprozess vielleicht drin ist, sondern vielleicht eher ein Business-Team wie Marketing ist und das vielleicht eher hinderlich wäre, in dreiwöchigen Sprints zu arbeiten, weil sich die Welt innerhalb dieser 3 Wochen viel zu schnell ändert. Und wenn ich jetzt 3 Wochen warten würde, bis ich irgendwie auf der Webseite irgendwas anpasse, weil da irgendein Produkt plötzlich relaunched wird, was ich nicht mitbekommen habe intern, dann wäre das irgendwie nicht so passend, sondern da muss ich mir andere Mittel und Wege überlegen und nicht warten, bis das Marketing-Team dann eine User-Story geschrieben hat und das dann eingeplant hat und dann im nächsten Sprint vielleicht am Ende des Sprints umgesetzt hat, sondern da ist Kanban natürlich mit einer sauberen Priorisierung viel sinnvoller, weil ich dann Dinge natürlich auch viel leichter und schneller verschieben kann in der Aufgabenliste, die ich dann abarbeite hinten dran. Trotzdem macht es vielleicht total Sinn, vielleicht ein Daily zu machen und zu gucken, okay, was passiert denn heute gerade so oder was passiert in dieser Woche? Was kann ich da machen, was muss ich verändern vielleicht auch, und Reviews zu machen ist so oder so sehr sinnvoll, beziehungsweise auch natürlich Inspect and Adapt zu betreiben am Ende eines gewissen Zykluses, und den kann ich mir natürlich auch in einem Kanban-Modus überlegen, dass ich sage, ich mache vielleicht einmal alle 4 Wochen oder einmal im Quartal ein größeres Inspect and Adapt in einem Team und schau, passt die Realität gerade noch für mein Team.
Ja, was das ist, glaube ich, wenig bekannt, es gibt von Jason Yip, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, der war früher Agile Coach bei Spotify. Der hat etwas definiert, das nennt er Agile Doktrin. Doktrin ist Konzept aus dem Militär, also sozusagen eine immer zu befolgende Handlungsanweisung als Standard, und im Einzelfall kann ich natürlich davon ausgehen, aber es ist auch, eben auch nicht irgendwie sowas, was nur eine grobe Guideline ist. Und er schlägt vor, da 4 Punkte drin zu haben. Der erste Punkt ist, reduziere den Abstand zwischen Problem und Problemlösern. Also ein Product Owner, der User Stories für die Teams schreibt, ist da erstmal ein Abstandshalter. Ja, dass der das nicht mehr tut oder das zusammen mit den Teams tut, wäre eine Möglichkeit, den Abstand zu verkleinern. Der zweite Schritt ist, validiere jeden Schritt, den du machst. Ja, also zu überprüfen, ob tatsächlich die Wirkung eintritt. Und da gehört sowas wie Sprint Reviews dazu. Noch besser validiert wäre aber tatsächlich nicht, die Demo nur anzugucken, sondern das Produkt schon live in Benutzung zu haben. Der dritte Schritt ist, mach kleinere Schritte. Also nicht alle 2 Wochen, sondern wöchentlich oder täglich oder mehrfach am Tag. Und der vierte Schritt, der ist deutlich technisch angehaucht. Räume auf, während du voranschreitest. Also das bezieht sich auf die technische Qualität, jetzt nicht technische Schulden anzuhäufen und dann zu hoffen, dass der Product Owner das irgendwann mal einplant, sondern kontinuierlich den Code in einem vernünftigen Zustand zu haben. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf Non-IT, aber da kommt es erstmal her. Und ich finde das fantastisch, weil es eben ganz klar macht, dass es diesen Endzustand nicht gibt, weil es ganz klar macht, dass es nicht darum geht, irgendeine bestimmte Struktur zu installieren, und uns sehr klar macht, in welche Richtung Verbesserung zu suchen ist.
Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man auf jeden Fall mit auf die Liste setzen kann, von an die Nase fassen. Wenn ich merke, ich schaffe es nicht, in kleine Happen zu schneiden, dann mache ich auch etwas falsch. Also ich merke das auch sehr häufig bei Kunden, dass die hingehen und wirklich immer so diese großen Projekte haben und dann gar nicht erkennen, was sie denn Kleines schneiden könnten. Also da machen sie einen Webseiten-Relaunch und dann, ja, aber das Logo ist doch gerade noch neu in Planung, wir können doch die Webseite noch gar nicht relaunchen und wir können doch noch gar nicht daran arbeiten und wir können das nicht fertigstellen. Und ja, das Produkt hat doch gesagt, dass sie nächste Woche ein neues Design releasen, da können wir doch auch nicht. Und der Techniker hat gesagt, der macht da noch den einen Bug daraus, dann können wir den cooleren Screenshot auf die Webseite stellen und so weiter. Es gibt sozusagen immer so ganz viele Aber, warum man eigentlich so ein Webseitenprojekt nicht in einen Wochensprint oder in Tagessprints runterbrechen kann mit irgendeinem Wert, der am Ende des Tages rauskommt, sondern es wird immer so dieses große Ganze gesehen und dann werkelt man relativ lange an diesem großen Ganzen rum, bis man dann alle diese 1000 kleinen Satelliten irgendwie eingesammelt hat und dann denkt, juhu, cool, jetzt kann ich die Webseite endlich online stellen, und dann prasselt so dieses ganze Feedback auch erstmal ein und dann so, ja, ihr habt das Produkt vergessen und ja, übrigens, die englische Webseite ist ja gar nicht da, habt ihr eigentlich gewusst, dass 60% unserer Kunden nur noch Englisch sprechen und bla bla bla, und dann kommen diese ganzen Sachen auf einmal. Ja, wo die merken, ups, hätte ich eigentlich schon nach Tag 1 sogar merken können, wenn ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, den Prototypen, den Clickdummy schon veröffentlicht hätte, intern zumindest, wenn ich vielleicht schon mal irgendwie ein Produkt oder eine Produktkategorie vielleicht wenigstens schon mal veröffentlicht hätte, auch wenn die anderen vielleicht noch nicht in dem neuen Stil gewesen wären und so weiter. Also es wäre sozusagen dann schon aufgefallen, wenn ich diese kleinen Schritte dann auch gemacht hätte. Und da tun sich sehr viele Organisationen, und ich glaube, da können wir uns jetzt auch an die eigene Nase fassen, wie auch bei Seibert uns sehr schwer, dass es wirklich schwierig ist, gerade wenn man so große Ziele hat, das in so kleine Abschnitte auch zu unterteilen. Und Tagesdinger sind noch schwieriger. Wir haben ja auch so einen Strategieprozess, da unterteilen wir auch viele Dinge in größere Epics, in so 3-Monats-Sprints, also quartalsweise ein, wo dann viele kleine Unter-User-Stories praktisch rauskommen. Aber selbst das ist teilweise schon sehr schwierig zu überlegen, was schaffe ich denn für einen Wert in 3 Monaten von diesem großen ganzen Kuchen? Und ja, das muss auch geübt sein. Das macht man nicht mal so eben bei, auch dieses Runterbrechen, wo am Ende auch ein auslieferbarer Wert rauskommt. Und jetzt sind wir dann immer sehr schnell in diesem Produkt. Ja, die Entwickler, die können ja was deployen und dann kann man ja den einen Button dann drücken. Das ist ja immer super einfach. Was soll ich denn im Marketing da machen oder im Consulting oder im Vertrieb? Aber auch da gibt es definitiv Punkte, die man veröffentlichen kann. Erste Konzepte, erste Leitfaden. Und wenn man das erste Telefonat mit dem Kunden mal erprobt hat und so weiter. Also Dinge, die man einfach in irgendeiner Form ausprobieren kann. Und das muss geübt sein.
Genau. Und das, was du sagst, deutet noch auf einen Punkt, der in der Historie von Agilität irgendwann passiert ist und den wir, glaube ich, in der Community, ich auch, ein Stück weit verpennt haben. Als wir angefangen haben, war es tatsächlich noch möglich, mit einem Team ein Stück Software zu bauen. Dass mehrere Teams gemeinsam irgendwie notwendig sind, um was zu bauen, gab es auch, war aber eher ein Edge Case. Als ich irgendwann bei mobile.de war, da hatten die 13 Teams, das war megamäßig groß für damalige Verhältnisse. Heute haben wir Kunden, die haben hunderte von Teams. Nehmen wir mal an, die sind tatsächlich notwendig, also diese ganzen Teams irgendwie da sind, um ein Produkt oder irgendwas im Service zu erbringen. Und dass wir heute eine Situation haben, wo ein Team ein Stück Software oder ein Produkt herstellen kann, das ist heute eher der Edge Case. Also das hat sich komplett verdreht. Und es gibt natürlich Antworten darauf, die sich aber im Wesentlichen auf der Ebene von so Frameworks abspielen, wie das Gate Agile Framework, Less und Nexus und Scrum at Scale und so weiter. Und ich glaube, uns fehlt eigentlich die Ebene dazwischen. Also entweder vielleicht auf Ebene von so einer Agile-Doktrin für mehrere Teams. Weil wir eben feststellen, dass die Frameworks dann häufig tatsächlich nicht 1:1 passen und dann häufig auch zu sehr als Blueprint implementiert werden. Also dann ist es im Grunde wie früher eine große Reorganisation. Man zimmert da einmal die neue Struktur hin und dann glauben alle, wir haben jetzt dieses Framework hier implementiert. Jetzt sind wir agil, machen wir einen Haken dran. So. Und dann ist irgendwann hinterher die Ernüchterung groß, weil sie im Worst Case heißt alles anders, aber es hat sich nichts geändert. So, also da ist noch ein Thema. Und jetzt wieder versuche ich wieder den Anknüpfungspunkt zu finden zu dem, was du gesagt hast. Wenn wir mit mehreren Teams gemeinsam auf irgendwas hinarbeiten, gibt es aus meiner Sicht ein deutliches Spannungsfeld zwischen Verschwendungsvermeidung und Geschwindigkeit.
Das musst du, glaube ich, einmal erklären.
Der Versuch, Verschwendung zu vermeiden, also Verschwendung bedeutet, Dinge werden doppelt entwickelt oder werden entwickelt und müssen hinterher weggeworfen werden. Also der Versuch, Verschwendung zu vermeiden auf einem skalierten Maßstab führt dazu, dass wir gar nicht mehr vorwärts kommen, weil wir nur noch in Meetings sitzen und darauf warten, dass irgendjemand anderes was fertigstellt. Das ist genau dein Beispiel vom, ne? Da wird nur an dem Logo gearbeitet, da gibt es noch Codeänderungen und wäre es nicht cooler, man hätte das alles. Ja, das sieht cooler aus, weil es billiger aussieht. Faktisch macht es aber in einer dynamischen Umgebung uns unfassbar langsam und dadurch wird alles sehr, sehr teuer. Ne? Hohe Geschwindigkeit kriegen wir nur dann hin, wenn wir akzeptieren, dass Dinge schiefgehen. Wenn wir sagen, wir bauen jetzt die erste Version von der Webseite und da ist noch nicht das neue Logo drin und wir wissen, wir müssen da nochmal ran und die Webseite hinterher ändern, um das neue Logo einzubauen. Wir glauben aber, die Geschwindigkeit ist wichtiger, als die Kosten zu sparen. Ja, also dieses Spannungsfeld, das gab es immer schon, aber das nehme ich jetzt in dieser Umgebung, also in Settings mit mehreren Teams oder anderen Akteuren viel, viel stärker wahr, als das früher der Fall war.
Ja, das ist auch eine Haltung an der Stelle, wie ich dann Dinge auch baue. Ja, bleiben wir vielleicht bei diesem Beispiel der Webseite und jetzt da einfach mal ein bisschen sehr einfach dargestellt. Ich kann die Webseite natürlich so bauen, dass sie sehr in Stein gemeißelt ist. Vielleicht tue ich sie hart coden, dass es auch sehr schwer ist, dann Dinge wieder zu ändern. Da saß vielleicht jemand und hat wirklich noch CSS, HTML, JavaScript wirklich plain geschrieben und jede Änderung bedarf dann eigentlich sofort einen Entwickler, Entwicklerin, die dann vielleicht auch das Logo austauschen. Natürlich, das klingt teuer, das ist aufwendig, da muss ich vielleicht noch einen externen Dienstleister beauftragen, der das dann jedes Mal macht. Oder vielleicht habe ich auch eine externe Agentur, die die Webseite dann für mich baut. Und natürlich, auf dem Blatt Papier klingt das dann total anstrengend, wenn ich das Logo nicht beim Release richtig auf der Webseite habe, sondern das 2 Wochen später nachziehe. Weil da muss ich diese Agentur anrufen, dann muss ich das einplanen lassen. Dann brauchen die vielleicht auch 2 Wochen. Dann stellen die eine Rechnung nach über 1.000 Euro, weil da halt ein Entwickler dran saß, etc. Das führt aber automatisch dazu, dass man sich Gedanken macht, ob das die richtige Lösung ist. Ist es denn wirklich die richtige Lösung, ja, ich sag mal, so ein massives Werk dahin zu stellen, was sich nicht anpassen lässt? Ist das die Realität, die ich brauche? Jetzt natürlich sehr effektiv mit der Webseite. Ich könnte ja auch irgendein Portal nehmen, irgendein Framework nehmen wie WordPress oder irgendwas anderes, wo ich vielleicht gar keinen Entwickler mehr brauche, um Dinge anzupassen, sondern dass mein Marketing-Team das vielleicht selber tun kann, ohne große Entwicklerkapazitäten, weil das Logo halt einfach nur noch durch einen Upload ersetzt werden kann. Das ist natürlich sehr fiktiv. Wir sind da schon in Webseitenentwicklung ein bisschen weiter als früher, aber denkt mal an viele andere Dinge. Würdet ihr Dinge so tun, wie ihr sie aktuell tut, wenn ihr sie morgen eigentlich wieder ändern müsstet? Oder würdet ihr vielleicht einen ganz anderen Weg einschlagen, vielleicht einen ganz anderen Entwicklungszyklus machen? Kann man in die Automobilbranche auch reingehen? Nehmen wir Tesla, die praktisch ja jeden Tag gefühlt ein anderes Auto bauen, weil sie da super viele Release-Zyklen reinbauen, versus, jetzt nehmen wir mal die deutschen Automobilhersteller, die teilweise 3 Jahre, 4 Jahre Produktzyklus haben und auch 3 bis 4 Jahre an so einem Auto entwickeln und dann am Stichtag X dieses Auto produzieren für die nächsten 4 Jahre oder 3 Jahre oder auch 2 Jahre, je nachdem, wie was es dann für ein Auto ist. Manchmal sogar auch noch länger. Manche Autos werden teilweise 7, 10, 11 Jahre, zumindest in der Vergangenheit, gebaut. Und das ist ja eine wahnsinnige Zeit. Wenn ich ein Auto so on point bauen muss, dass es die nächsten 5 Jahre Bestand hat, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Druck. Und dann kann ich natürlich, muss ich warten, dass der richtige Türkniff kommt und das richtige Fahrwerk und das richtige Kabel, weil ich habe ja die nächsten 5 Jahre keine Chance mehr, das zu verändern. Und Tesla geht da mit einem anderen Mindset ran und sagt halt, ja, wenn das halt heute nicht so gut funktioniert, dann ändere ich es halt morgen. Also da wird natürlich sehr viel am Kunden auch getestet. Ich will es jetzt gar nicht werten, ob das positiv oder schlecht ist. Da gibt es ja auch sehr viele Negativbeispiele bei Tesla dann auch und kann man jetzt eh halten, was man will von Tesla, aber wenn man da jetzt halt das falsche Modell ausgeliefert bekommt, hat man vielleicht auch als Kunde ein bisschen Frust und muss dann nochmal in die Werkstatt und so weiter. Das ist dann auch nicht so schön. Vielleicht auch nochmal hinterfragen. Aber der Fakt ist, dass die viel schneller darauf reagieren in einem Umfeld, wo man vielleicht vor Jahren dachte, dass das gar nicht möglich ist. Aber es geht halt trotzdem. Vielleicht ist das nicht 100% richtig, was Tesla macht, aber sie beweisen, dass es geht. Und vielleicht gibt es die Mitte zwischen diesen beiden Welten, die dann eigentlich die richtige wäre. Und wenn man aber halt davon ausgeht, ich mache ja die nächsten 3 Jahre nichts mehr, dann baue ich halt dieses deutsche Auto, was die nächsten 3 Jahre Bestand haben muss. Und da warte ich halt auf alles. Versus ich habe halt dieses andere Mindset. Und das ist, glaube ich, ein Fakt, wenn man sich den mal bewusst macht, dass man dann Dinge oder auch Entscheidungen ganz anders trifft in der Organisation und auch im Team ganz anders trifft, weil ich Dinge ja auch viel leichter wieder verändern kann. Ich muss das ja nicht so hart am Kunden ausprobieren, aber ich kann das ja vielleicht auch im Kleinen oder in dem Testzyklus auch viel schneller ausprobieren, um dann meine Erfahrungen auch zu sammeln. Und da sind wir bei diesem Punkt, den du auch sagtest, es ist günstiger, den Fehler zu machen beziehungsweise Dinge auszuprobieren und dann Dinge anzupassen, weil ich bin in diesen vielen, vielen kleinen Schritten nachher auch viel, viel weiter als die, die gewartet haben, bis es perfekt ist, in Anführungsstrichen perfekt ist.
Genau, und da sehe ich auch wieder einen Bezug zu dieser One-Size-Fits-All-Frage. Also bei unseren Kunden in der Automobilbranche ist das so, dass die alle, also die Leute, mit denen wir reden, verstanden haben, dass durch die Digitalisierung im Auto sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, weil du im Grunde ja, wenn du das Auto produzierst oder wenn du anfängst mit der Produktion, die Software nicht fertig sein muss. Im Grunde muss die Software fertig sein, wenn das Auto an den Kunden geht. Dann könnte man sie kurz vorher aufspielen und selbst da muss sie nicht perfekt sein, weil man kann halt Updates fahren und so weiter.
Ja, macht ja VW heutzutage auch schon.
Genau, das machen die inzwischen ja auch alle. Ich weiß aber auch, dass das, und technisch beherrschen die das alle, es ist heute auch keine Rocket Science mehr, wie man das macht so. Es gibt da aber in den Unternehmen, und die sind ja riesig, trotzdem noch ein riesiges Mindset-Thema, weil man eben sagt, es gibt das Auto und das muss vor Produktionsbeginn fertig sein, weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es hinterher unfassbar teuer. Und das wird es auch. Also wenn ich hinterher andere Türgriffe haben will oder noch schlimmer eine andere Karosserieform, wird das unfassbar teuer, weil diese Pressformen für die Karosserieteile, die sind wohl extrem teuer. Da sind die halt häufig noch nicht so weit, dass man tatsächlich unterscheidet zwischen, was ist denn der Teil, der sich hinterher extrem schlecht ändern lässt, nämlich die Karosserieform, zu den Teilen, die sich extrem einfach ändern lassen, wie die Software. Und dann halt zu sagen, diesen Punkt, wo wir Dinge tatsächlich fertig haben müssen, wo wir wahrscheinlich nicht wieder ran müssen, den nur für die Teile zu machen, für die das wirklich notwendig sind. Da können, glaube ich, viele Unternehmen noch lernen. Und ich glaube, das gilt auch nicht nur für Autohersteller, sondern eben für andere Aspekte auch, ne? Also auch bei Software ist es ja so, dass es bestimmte Teile gibt, die sich hinterher relativ teuer ändern lassen. Keine Ahnung, wenn ich eine Web-Server-Anwendung gebaut habe und hinterher feststelle, das muss doch auf einer Apple Watch laufen, dann vermute ich, dass es relativ teuer ist, das umzubauen. Und bestimmte architekturelle Entscheidungen sind auch schwer hinterher zu drehen. Aber ganz viele andere Sachen sind halt billig. Und die muss ich vorher nicht festgelegt haben. Und aus agiler Sicht ja ein bisschen ernüchternd ist es ja trotzdem noch so, dass in sehr vielen Unternehmen Backlogs erstmal vollständig aufgebaut werden, bevor mit der Entwicklung begonnen wird. Also im Grunde, da sind wir immer noch, also und dann arbeiten wir diesen wasserfallartigen Plan iterativ ab. Ja, da ist ein Vorteil, aber es ist lange nicht das, was eigentlich mal gemeint war.
Ja, also auch ein sehr großes Merkmal, wo ich merke, habe ich Scrum nicht richtig verstanden. Also wenn das Backlog eigentlich schon vollständig vorhanden ist, nicht dann iterativ abarbeite, bin ich definitiv auch auf dem falschen Pfad unterwegs. Hast du noch einen Punkt? Vielleicht noch einen zum Abschluss dieser Runde und dann schauen wir mal in der Zukunft, was wir denn an dieser Stelle drehen können.
Naja gut, eins, was extrem häufig stattfindet, in der Praxis zu finden ist, ist, dass der Product Owner nicht empowered ist. Also der im Grunde ein Backlog-Manager ist, aber kein Product Owner, weil er den Produkterfolg nicht wirklich verantwortet und auch nicht priorisiert. Und in Unternehmen gibt es dann häufig so gegenseitiges Blaming und ich glaube, es ist nicht an der richtigen Stelle, weil man tatsächlich ja auch sich die Frage stellen muss, habe ich eine Basis, um dem Product Owner tatsächlich dieses Produkt vollständig anzuvertrauen? Und das habe ich sicherlich nicht, wenn der auch gerade aus einer dreitägigen Schulung zurückkommt. Und das insofern ist das, finde ich, erstmal nicht per se ein Wahnsinnsproblem oder per se ein Defizit. Ein Problem wird es dann, wenn daran nicht weitergearbeitet wird. Und da gibt es wieder einen Bezug zu den Scrum Mastern, weil ich würde ja sagen, ein Product Owner, der nicht empowered ist, das ist wahrscheinlich ein Hindernis für die Produktivität des Scrum Teams. Und um Hindernisse kümmert sich der Scrum Master. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, wie du selber gesagt hast. Viele Scrum Master arbeiten sehr lokal in ihrem Teamkontext. Und jetzt daran zu arbeiten, dass der Product Owner empowered wird, zusammen mit dem Product Owner, das erfordert nochmal ganz andere Gespräche mit ganz anderen Leuten, welche, die mir möglicherweise sogar hierarchisch überstellt sind.
Ja, ein sehr häufiger Punkt, den ich auch immer wieder sehe, dass Product Owner sehr häufig dafür da sind, Tickets zu pflegen, Backlog zu pflegen, gucken, dass der Sprint eingeplant wird, vielleicht ein bisschen Stakeholder-Kommunikation zu übernehmen, eher so nach außen zu kommunizieren, aber dass der oder die Person eigentlich wirklich für den Produkt- oder Projekterfolg dann am Ende des Tages verantwortlich, für den Serviceerfolg, je nachdem, wo ich das jetzt einsetze, das ist Seltenheitswert. Also eigentlich ist ein Product Owner oder Ownerin auch jemand, der oder die Budgetverantwortung hat, die definitiv eine BWA machen muss, weil da kommen ja Einnahmen rein, wenn wir jetzt bei dem Produkt bleiben, also es kommen Umsätze rein, es gibt Kosten und da sind wir natürlich sehr schnell eigentlich in diesem Feld, dass die Product Owner theoretisch gesehen das halt auch mitverantworten müssen. Aber auch da haben wir natürlich häufig so eine gewisse Struktur in Organisationen, wo es dann halt immer irgendwie Business-OwnerInnen oder sowas noch drüber gibt oder Bereichsleitungen, irgendwelche, die dann eben so oder das Programm dann betreuen. Und da sind wir natürlich auch, dass es häufig nicht nur ein Team gibt, sondern ja 1-N-Teams gibt. Und da gibt es ja plötzlich 1-N-Product-OwnerInnen halt eben halt auch drüber. Und dann ist die Frage, wer von denen hat denn dann jetzt die Verantwortung für dieses Gesamtprodukt? Also wenn wir jetzt mal ein Auto nehmen, da sitzt natürlich auch nicht nur ein Team dran, sondern ganz viele kleine Teams. Und dann ist die Frage, wer trägt denn die Verantwortung für das Auto am Ende des Tages, für dieses eine Modell? Und dann ist es sehr häufig nicht der PO, der die Verantwortung trägt, sondern irgendeine andere Rolle in der Organisation. Und ja, es ist ein Auto natürlich, was sehr, sehr groß ist. Das wird aber ein bisschen runterbrechen. Wir haben vielleicht nur 2-3 Teams. Da muss man sich auch fragen, wer trägt denn die Verantwortung und ist der PO wirklich aligned und empowered, eigentlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder habe ich auch da wieder eigentlich nur jemanden sitzen, der koordiniert, also Tickets einplant, guckt, dass irgendwie eine Definition of Ready eingehalten wird. Solche Themen machen ja häufig dann POs dann auch plötzlich mit oder Definition of Dones gesetzt werden etc., Ticketpflege betrieben wird und so weiter.
Da könnte man übrigens die Hälfte der Leute einsparen, glaube ich. Also wenn das das ist, was man wirklich will, dann könnte man nämlich sagen, ein Product Owner, der sich so verhält oder der das tut, den würde ich dann wahrscheinlich tatsächlich vorschlagen, mit dem Scrum Master zu mergen, der Meetings moderiert, und die Rolle würde ich Teamassistent nennen.
Ja, kann man sehr häufig unterstreichen, dass theoretisch gesehen eine Teamassistenz viel mehr helfen würde. Auch in der Realität danach, also auch so von der Wahrnehmung her. Häufig versucht man ja dann eben auch diese Wahrnehmung, das ist ein PO, das ist ein Scrum Master, auch irgendwie so aufrecht zu erhalten bei the book. Aber in letzter Instanz gibt es so viele Mauern, dass da auch gewisse Frustration dann auch entsteht und das Team natürlich nie in dieses Empowerment reinkommt. Da kommt dann häufig so ein, ja, der Scrum Master müsste doch eigentlich mal, aber er kann ja nicht. Und der PO müsste doch eigentlich mal, aber er kann ja nicht. Und es ist dann häufig so ein Thema, wo natürlich auch eine Frustration innerhalb des Teams, aber auch außerhalb des Teams natürlich, wie du schon sagtest, der Kunde muss eigentlich denken, ich habe hier das geilste Team der Welt. Häufig, wenn ich dieses Empowerment nicht habe, entsteht das natürlich definitiv nicht.
Genau. Das Coole an so einer Teamassistenzrolle wäre aber tatsächlich, dass es würde die Verhältnisse wieder gerade rücken, weil die Grundidee war ja mal, im Kern steht das Team, weil das die wertschöpfende Arbeit macht. Product Owner, Scrum Master und was man sich sonst so ausdenken kann, war nie gedacht, als sie sind dem hierarchisch vorgesetzt, sondern das sind unterstützende Rollen, um dem Team die Arbeit zu ermöglichen. Und wenn man jetzt sowieso so in Anführungsstrichen degenerierte Rollen hat, die Teamassistent nennt, dann würde man das tatsächlich nochmal unterstützen, wer hier eigentlich vorne steht.
Genau, jetzt haben wir ein paar Dinge auch genannt. Vermutlich werdet ihr euch jetzt in dem einen oder anderen Punkt irgendwie wiederfinden. Ich glaube, wenn du bei uns in die Organisation reinguckst, Stefan, du kennst uns ja auch, den einen oder anderen Punkt wird man hier leider auch finden. Das ist per se einfach immer mal so, das hat ja auch gewisse Phasen, wo man sowas mal durchläuft und besser und auch schlechter macht letztlich. Und auch wir haben diesen Punkt, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, so ein Team hat die Wertschöpfung praktisch erbracht und das war relativ einfach. Und ich glaube, da kommt eben halt auch die Agilität her. Dieses eine Team, eine Wertschöpfung und diesen einen Kunden sozusagen hinten dran. Das ist halt relativ einfach. Und da kann ich auch diesen Agilitätsversprechen relativ leicht auch drauf anwenden, weil das sehr klar ist, so von der ganzen Wahrnehmung, vom Empowerment und so weiter. Aber sobald ich größer werde und eigentlich nicht mehr nur ein Team an dieser Wertschöpfung arbeitet, sondern halt 1 bis N Teams an dieser Wertschöpfung arbeitet, dann trifft sich sehr schnell in diese Frameworks, wie du auch schon gesagt hast, Spotify, Less, Safe und so weiter ab. Haben wir auch mal eine Phase gehabt, wo wir auch plötzlich nicht mehr ein Team eine Wertschöpfung hatten, sondern plötzlich mehrere Teams und wir dann auch versucht haben, Safe dann zu implementieren. Aber das ist halt ein Riesensprung. Das ist von, ich schaff's morgens 3 Kilometer zu joggen, zu, ich versuche am nächsten Tag einen Marathon zu laufen. Also so ungefähr ist diese Sprunggröße. Und natürlich komme ich nicht hin und schaffe da 42, x Kilometer irgendwie zu laufen, sondern vielleicht strenge ich mich an und schaffe 5 Kilometer oder 8 Kilometer. Da bin ich schon mehr als doppelt so viel gelaufen, aber ich bin trotzdem weit weg von diesen Marathongröße. Und dann merkt man, oh, das Framework passt nicht. Und dann muss man irgendwas dazwischen finden. Und lass uns mal über dieses Dazwischen noch zum Abschluss reden. Wo sollte die Reise denn hingehen? Was ist jetzt die Perspektive für die Agilität in der Zukunft? Vor allem für die Dinge, die eigentlich so dazwischen stehen. Was fehlt uns da? Was sollten Organisationen tun?
Jeff Sutherland bezieht sich bezüglich der Ursprünge von Scrum ja immer auf dieses berühmte Paper von Nonaka Takeuchi, The New Product Development Game. Da kommt der Begriff Scrum für Produktentwicklung meines Erachtens nach das erste Mal vor. Und die benutzen ja diese Metapher, dass sie sagen, klassische Entwicklung ist wie ein Staffellauf. Also gibt es Leute, die machen irgendeine Analyse und dann geben sie den Staffelstab weiter an Designer und die an die Programmierer und die Tester und so weiter. Und wenn man den Staffelstab abgegeben hat, hat man mit dem Rennen nichts mehr zu tun. Um Ressourcen optimal auszulassen, lässt man die dann ein anderes Rennen laufen. Und bei Scrum ist ja ein Begriff aus dem Rugby, nicht American Football, aber im Rugby ist es halt nicht erlaubt, den Ball nach vorne abzuspielen. Das führt dazu, dass die Mannschaft immer in Gänze sich über das Spielfeld bewegt, so, weil man sonst kann man nicht gewinnen, habe ich mir sagen lassen, ich bin kein Rugby-Experte. In den Situationen, wo wir jetzt mehrere Teams haben, da haben wir wieder angefangen, Staffelstäbe zu übergeben, weil es beispielsweise, es gibt irgendeine business-relevante Funktionalität und um die zu implementieren, brauche ich mehrere Teams. Jetzt ist es halt in der Praxis häufig so, dass die Teams ihre Aufgaben an dieser business-relevanten Funktionalität nacheinander erledigen. Das heißt, Team A macht was und übergibt den Stab weiter und dann haben sie mit dieser Funktionalität nichts mehr zu tun. Wo wir hinkommen müssen für die Zukunft ist, dass wir keine Staffelstäbe mehr übergeben. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, dafür zu sorgen, dass alle Teams, die an der businessrelevanten Funktionalität partizipieren, parallel daran arbeiten. Das geht, braucht aber gewisse technische Fähigkeiten, und zwar lustigerweise die aus dem Extreme Programming, also vor allem Testabdeckung und testgetriebene Entwicklung, weil ich die ganze Zeit auf Basis von etwas entwickeln muss, was es noch nicht gibt. Und dafür müssen Techniken wie Mox, Stubs, Dummies im Handwerkszeug vorhanden sein und es darf nicht der Eindruck beim Team sein, dass dadurch der Aufwand höher wird. Sonst wird man nämlich wieder versuchen, Kosten zu reduzieren, dann ist man wieder bei der sequentiellen Abarbeitung. Und die andere Sichtweise darauf, da gab es in den letzten Jahren ein paar neue Erkenntnisse, so unter dem Oberbegriff fluide Teams, dass wir gelernt haben, dass in gewisser Weise, also dass zwei Ebenen von Teams möglich sind. Also wir haben ja immer gesagt, wir wollen kleine Teams haben, also weniger als 10 Teilnehmer und die sollen langfristig zusammen sein. Und das, da haben wir zwei Eigenschaften zusammengeworfen, die nicht unbedingt zusammengeworfen werden müssen. Die Teams sollen klein sein, weil sonst die Kommunikationsbeziehungen exponentiell wachsen. Das stimmt auch. Und die Teams sollen langfristig zusammenbleiben, weil sonst das Teambuilding zu aufwendig wird. Also nicht zu aufwendig, aber es lohnt sich dann irgendwann nicht mehr, wenn ich ständig Teamzusammensetzungen ändere. Teambuilding kann man extrem beschleunigen, wenn die Leute, aus denen ich mich bediene, untereinander ein sehr hohes Vertrauensverhältnis haben. Und Vertrauen skaliert besser als Kommunikationsbeziehungen. Das heißt, man kann Gruppen von Menschen bilden von 30, 40, 50. Also es geht auch noch größer, aber ich glaube, in der Softwareentwicklung oder Produktentwicklung wird man dann diesen Aufwand in der Regel nicht mehr betreiben. Unter denen ein sehr hohes Maß an Vertrauen vorhanden ist. Aus diesen Leuten stelle ich dann Teams zusammen, die eben nicht jahrelang zusammenarbeiten, sondern vielleicht nur Monate. Und unter dem Stichwort Floating Teams gibt es auch erwiesene Ansätze, wo wenige Tage reichen, weil die sehr schnell ins Performen kommen. Weil die sich nicht erst wochenlang über irgendwas streiten müssen, wie sie zusammenarbeiten, sondern das ist von vornherein klar. Und dann kann ich das auf einmal schaffen, dass ich für eine größere Entwicklung jetzt nicht mehr 5 oder 6 Teams habe, sondern nur noch 1. Dass sich dann intern fluide organisiert. Oder wenn es noch größer wird, dann habe ich vielleicht mehrere von diesen großen Teams, aber dann eben um den Faktor 5 weniger, als ich so klassische Teams hätte. Und das sollte dann zu einer deutlichen Reduktion der Komplexität führen. So, ich glaube, und da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Ich mache mal Werbung dafür. Das heißt Innovative agile Teamkonzepte. Ist im Februar im D-Punkt Verlag erschienen, wo diese beiden Aspekte beleuchtet werden und eben nicht als Framework, sondern eher als eine Haltung. Ne? Also wie gucke ich auf so Sachen drauf und wo bin ich offen, auch neue Sachen zu lernen. Ne? Also als ich das erste Mal diese Floating-Teams-Geschichte gesehen habe, wo 35 Leute kleine Teams, sogenannte Story-Teams, gebildet haben, die immer nur 3 bis 4 Tage zusammengearbeitet haben und die in diesem Modus unfassbar produktiv waren, da war ich schockiert. Also es hat alles in Frage gestellt, was ich für Naturgesetze gehalten habe. Aber dann, also inzwischen bin ich ja alt genug, um gelernt zu haben, repariere nichts, was nicht kaputt ist. Und versuche eher zu verstehen, woran das liegt, dass das funktioniert, obwohl deine Modelle dir sagen, dass das nicht gehen kann. Und ich glaube, in diese Richtung können wir noch viel dazu lernen.
Definitiv. Ich glaube, da sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir lernen müssen und gerade so eine nächste Evolutionsstufe der Agilität wahrscheinlich auch lernen müssen, einfach was zwischen diesem großen Safe, diesen skalierten Frameworks und dem One-Team, One-Customer, Scrum-Konzept steckt. Und dazwischen müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, aber auch viel ausprobieren, weil wir sind kein klassisches Framework dazwischen. Wir können nicht einfach 1:1 adaptieren. Wir können jetzt auch nicht das, was du gerade vorgestellt hast, 1:1 adaptieren und sagen, hey, das funktioniert jetzt für alle Konzepte, so können wir jetzt Autos bauen, so können wir jetzt Marketing machen etc. Sondern das ist jetzt ein Modell, was du gesehen hast, was funktioniert, woran man sich natürlich bedienen kann, wo man daraus lernen kann, aber dann für sich in der Organisation wieder schauen muss, was funktioniert bei mir, was brauche ich in welchem Kontext. Und auch da, nicht ein Kontext ist das Richtige vielleicht in der Organisation, sondern vielleicht ist es im Marketing was ganz anderes als bei den EntwicklerInnen, als in der Produktion vielleicht auch hinten raus. Und da muss man sich überlegen, okay, habe ich vielleicht ganz viele verschiedene Ansätze von Agilität und vielleicht nicht nur ein einziges gleiches Verständnis in der Organisation. Weil das ist häufig auch etwas, was ich merke, dass man versucht, so ein Verständnis über die komplette Organisation zu stulpen und zu sagen, wir müssen doch jetzt alle so arbeiten. Und dann klatscht es natürlich in der Realität auf, dass das Marketingteam sagt, ja, sorry, aber das passt jetzt hier überhaupt gar nicht. Und dann kommen so diese Problemchen dann auch auf, weil jeder interpretiert es dann doch wieder anders und macht was anderes draus oder verweigert das dann auch in dem Moment. Aber man versucht dann in der Organisation natürlich diese Kommunikationswege, die es untereinander gibt, ja dann aufrechtzuerhalten, die dann aber nicht funktionieren, weil die andere Seite das dann ja gar nicht so einhält und so weiter. Also das macht es dann natürlich unfassbar schwierig. Und ja, ich glaube, ein bisschen back to the basics hilft auch. Also inspect and adapt, zu überlegen, was brauche ich, was brauchen meine Teams, was braucht die Organisation und dann zu überlegen, welche Hindernisse haben wir denn? Was kann ich denn aus dem Weg räumen? Und so wie ein Team vielleicht einen Scrum Master hat, braucht eine Organisation definitiv Menschen, die das eben halt auf der Organisation vielleicht auch tun und überlegen, was haben wir hier in der Organisation für Hindernisse, damit die Teams nicht zu High-Performing-Teams werden, dass wir das Thema Agilität leben können und was müssen wir da tun? Und ich glaube, da ausprobieren, drüber reden, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und lebt euch da ein bisschen aus. Du hast schon gesagt, viele haben BeraterInnen abgebaut oder externe Berater abgebaut, die sagen, hey, ich habe es doch jetzt implementiert, das läuft doch jetzt hier so. Wenn ihr jetzt irgendwie festgestellt habt, ich habe da ein paar Punkte gefunden, die der Stefan genannt hat, das scheint nicht so zu funktionieren. Ich weiß, die wirtschaftliche Lage ist gerade nicht so einfach, aber überlegt trotzdem mal, was könnt ihr tun, um da vielleicht auch einen guten Schritt nach vorne zu machen. Also zu überlegen, was bringt euch die Wertschöpfung näher? Was bringt euch zu dem, ich habe das geilste Team der Welt oder dass die Kunden denken, ich habe da das geilste Produkt vom geilsten Team der Welt im Einsatz. Wie kann ich dem Ziel wieder auch ein Stückchen näher kommen? Dein Buch zu lesen hilft wahrscheinlich auf jeden Fall. Vielleicht kannst du es gerade nochmal erwähnen und ich finde es auf jeden Fall unten auch in den Shownotes drin, damit ihr euch das nochmal auch in Ruhe angucken könnt.
Genau, das Buch heißt Innovative agile Teamkonzepte und ist im D-Punkt Verlag erschienen.
Genau, ist jetzt auch noch keine 4 Wochen alt, von daher noch ganz neu. Wie gesagt, ihr findet es unten auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ich würde sagen, Stefan, wir machen hier einen Cut. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, wie die Zukunft von Agilität aussieht. Da gibt es noch 1000 andere Dinge, die irgendwelche Einflüsse darauf haben. Aber ich würde sagen, wir überlassen es mal hier dabei. Ich glaube, wir haben eine Menge Themen jetzt auch benannt, an denen man sich mal festhalten kann, zumindest in der Richtung, okay, ich sollte nochmal Inspect and Adapt betreiben. Und wenn ihr an diesem Punkt seid, nehmt das ruhig ernst. Also das ist wirklich wichtig. Wir stecken alle in so einer, in irgendwie so einer Transformationsschleife auch fest. Und vielleicht ist das einer der Punkte, wo ihr euch dran festhalten könnt, wo ihr merkt, vielleicht ist es das, wo ich gerade feststecke. Vielleicht ist da irgendwie der Knoten drin, den ich lösen muss. Und vielleicht muss ich den irgendwie gerade versuchen zu entwirren. Und ja, vielleicht gibt es noch nicht eine perfekte Antwort darauf. Vielleicht findet ihr auch nicht die perfekte Agentur oder den perfekten oder die perfekte Beraterin, die da die Lösung für hat, weil wir alle auch noch so ein bisschen natürlich am Suchen sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir da alle auch noch ein bisschen am Suchen sind. Dafür reden wir ja offen in der Community darüber und versuchen da natürlich uns auch gegenseitig ein bisschen schlauer zu machen und die Konzepte, die wir ausprobieren, alle untereinander ein bisschen zu lernen. Geht da ruhig mal auf die ein oder andere Konferenz oder besucht mal andere Firmen, tauscht euch da ein bisschen aus, seid offen, bildet Communities untereinander, vielleicht in den einzelnen Städten, in denen ihr seid. In der Regel sind die Organisationen immer sehr offen, sich da ein bisschen auszutauschen. Ich weiß nicht, Stefan, gibt es bei euch oben noch Agile-User-Gruppen in Hamburg oder was kann man bei euch besuchen?
Auch bei uns gibt es viel. Also es gibt ja den Scrum-Tisch als Open-Space-Veranstaltung. Es gibt das Scrum-Master-Meetup, das ist remote. Und da gibt es immer einen Vortrag und Diskussion. Dann veranstalten wir ja regelmäßig der Norden Agil in Hamburg und neuerdings haben wir wieder aufleben lassen auch der Westen Agil in Köln.
Ja, da sind doch schon mal einige Punkte mit dabei.
Wenn man danach googelt, findet man auch die Termine und Themen. Ja.
Genau, das heißt, es gibt eine Menge und ich glaube, lokal werdet ihr bei euch auch definitiv irgendetwas finden, was man nutzen kann und wo man drauf eingehen kann. Sucht da einfach mal ein bisschen nach oder guckt mal, welche Konferenzen vielleicht irgendwie passen. Nehmt vielleicht jetzt nicht gerade die ganz großen Konferenzen, wo mehrere tausend Leute da sind, sondern vielleicht eher so die kleineren, vielleicht auch die, wo vielleicht nur 100, 200 Leute da sind. In der Regel hat man da ein bisschen mehr Austausch und die Möglichkeit, ein bisschen mehr dann zu lernen an der Stelle. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Falls ihr da draußen Feedback zu der Folge habt, schreibt mir doch gerne mal an modernwork@seibert.group. Auch das findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden der Stefan und ich uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einfach eine Bewertung oder einen Daumen da lasst, weil das der Lohn für die Stunde Arbeit, die wir hier investiert haben, dann für uns beide ist. Und wenn ihr nochmal uns speziell ansprechen wollt, ich verlinke unsere Profile auf LinkedIn unten ebenfalls in den Shownotes. Und ich würde sagen, Stefan, die letzten Worte der Agilität gehören heute dir. Vielleicht nochmal ein Zukunftsplädoyer für unsere ZuhörerInnen da draußen. Was willst du nochmal mitgeben?
Also ist egal, wie gut wir meinen zu sein, es geht immer noch besser. Und das ist so eine Plattitüde, ne? Aber der Weg zum Erfolg ist halt gepflastert mit unfassbar vielen Rückschlägen. Lasst euch nicht entmutigen.
Das hoffe ich, dass ihr nicht entmutigt seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Mut gefasst durch die Folge. Stefan, vielen herzlichen Dank und euch da draußen noch eine schöne Restwoche. Ciao!